Radio Darmstadt.
Mit dem Chaos Radio.
Radadadada.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beradar hier auf Radio Darmstadt. Am Mikrofon heute ist der Goffer
und der Unicorn.
Genau, und wir werden uns heute in unserer Sendung Netz und Vernetzung ein bisschen über das Thema Wahlen
und Wahlsysteme unterhalten.
Unterhalten, genau. Viel Spaß bei unserer Sendung.
Bye.
So, Sie hören Bera da aus Netz und Vernetzung auf Radio Darmstadt. Das Thema der heutigen Sendung ist mal wieder Wahlen und Wahlsysteme. Wer unsere Sendungen, sei es Arada, Berada oder auch Cerada, verfolgt, also wir sind eine Sendung vom Chaos Computer Club auch, wird gemerkt haben, dass wir schon dieses Jahr sehr oft über Wahlen gesprochen haben. Und diesen Monat müssen wir auch wieder über Wahlen sprechen, weil am 28. Oktober ein wichtiger Termin ist in Sachen Wahlen. Deswegen frage ich gleich mal Unicorn, was ist am 28. Oktober so Besonderes?
Am 28. Oktober kommt es, man muss schon sagen, endlich vom Bundesverfassungsgericht zur mündlichen Verhandlung in Sachen Wahlcomputer. Also für Leute, die da nicht so im Thema sind, die sich vielleicht für interessante Sachen interessieren, nicht so wie wir, die ihr Leben wegschmeißen mit Wahlen und Wahlsystemen, so ist ja die weitläufige Meinung, ist es so, dass es gab bei der Bundestagswahl 2005 einen Wahleinspruch von jemandem, der sich gegen die Verwendung von Wahlcomputern bei der Wahl gewendet hat. Und das ist dann durch die ganzen Instanzen gegangen. Und jetzt, kurz vor der nächsten Bundestagswahl, muss man sagen, gibt es da jetzt die Verhandlung vom Bundesverfassungsgericht, ob Wahlcomputer bei Bundestagswahlen zulässig sind.
Lass mich das nochmal klarstellen. Also wir reden jetzt hier über eine Sache, die 2005 initiiert worden ist durch die Bundestagswahl, die letzte Bundestagswahl.
Genau, also das ist ja in Deutschland etwas komplizierter aufgrund des föderalen Systems, dass also die Zuständigkeit sich zwischen den Ländern und dem Bund ein bisschen aufteilt. Man kann, wenn man gegen eine Wahl Einspruch einlegt, braucht man halt einen konkreten Anlass, sprich eine Wahl. Das hat ja auch der CCC, also der Chaos Computer Club, im Vorfeld der Landtagswahl in Hessen gemerkt, wo der Staatsgerichtshof im Vorfeld sich nicht die Entscheidung treffen wollte, ob eine Wahl mit Wahlcomputern zulässig ist. Man kann das dann halt nur im Nachhinein nach einer Wahl mittels eines Wahleinspruchs erledigen. Der Wahleinspruch geht dann halt erstmal an das gewählte Organ, muss man so sagen. Also der Bundestag entscheidet dann darüber, ob die Wahl zu sich selbst mehr oder weniger zulässig ist. Und erst wenn das dann abschlägig beschieden wird, was glaube ich in 100% der Fällen bis jetzt der Fall war, dann kann man vor einem unabhängigen Gericht klagen.
Klagen, das heißt, eine Einzelperson hat Klage eingereicht?
Genau, der Dr. Ulrich Wiesner, hier aus der Gegend auch schon, aus der Nähe von Darmstadt, ich glaube Wiesbaden wohnt er, wenn ich das jetzt richtig weiß, hat sich dagegen gewandt, dass eben diese Wahlcomputer, die es in Deutschland gibt, zum Einsatz kamen bei der Bundestagswahl. Weil diese Wahlcomputer, das hat ja auch die Berichterstattung jetzt schon in den letzten Jahren gezeigt, vielfältige Probleme haben, die nicht alle durch gesicherte Umgebungen und so weiter ausgeschlossen werden können.
Ich glaube, vom Bundesverfassungsgericht hat man sich schon mal getroffen. Es gab schon mal eine mündliche Anhörung, das heißt, gab es nicht. Ich glaube aber, der Termin für die endgültige Urteilsverkündung war eigentlich schon seit März erwartet worden.
Es wird schon sehr lange erwartet, dass da beim Bundesverfassungsgericht was passiert. Es ist aber so, dass wenn das Bundesverfassungsgericht natürlich sich mit so einer Sache beschäftigt, dass die da nicht irgendwie einen einzelnen Rechtsfall irgendwie betrachten und das Ganze dann entscheiden, sondern da geht es dann eher um grundsätzliche Fragen. Also das ist halt auch eines der Problemfelder dieser Wahlcomputer, dass wirklich die Transparenz bzw. die Öffentlichkeit der Wahl, was also ein Wahlrechtsgrundsatz ist, da nicht unbedingt gewährleistet ist, wie Kritiker halt sagen. Und daher wird erwartet, dass das Bundesverfassungsgericht sich auch grundlegende Gedanken zum Einsatz von allen Wahlcomputern bzw. von allen auch zukünftigen Wahlsystemen, die irgendwie elektronischer Natur sind, machen wird und nicht nur jetzt diesen einen Typ von Wahlcomputern da irgendwie drüber entscheidet.
Mehrere Systeme, ich glaube, wir können ein paar Mal aufzählen. Bei der Bundestagswahl ging es konkret um den Wahlcomputer der Firma NEDAP.
Die holländischen Wahlcomputer, die ja mehrere Jahre lang in Holland eingesetzt wurden, am Ende irgendwie 90% der Wahllokalen stand, bis dann halt mal eine sehr publikumswirksame Aktion einer holländischen Initiative gezeigt hat, dass diese Computer nicht gegen Manipulationen geschützt sind und sozusagen jeder sich da seine eigene Zielsoftware reinstecken kann, falls er gewinnen will die Wahl. Und dann gab es da recht schnell ein Zurückziehen der Zulassung für diese Computer in Holland und diese werden jetzt nicht mehr dort eingesetzt.
Ein anderes System war der Hamburger Wahlstift.
Der Hamburger Wahlstift, ja, das ist ein sehr neues System, kann man fast sagen, beziehungsweise ein sehr außergewöhnliches System, das auch, wie der Name schon sagt, in mehr oder weniger in Zusammenarbeit mit der Stadt Hamburg entstanden ist für die dortige Kommunalwahl, da die ein ihr relativ simples Kommunalwahlrecht zugunsten eines besseren, kann man fast sagen, Systems mit mehr Möglichkeiten für den Wähler geändert hat. Das ändert aber auch die Tatsache, dass diese Stimmzettel dann größer werden, wenn ich halt so Rechte wie Kumulieren und Panaschieren da voll ausnutzen darf, indem ich meine Stimmen über sämtliche Listen verteile.
Gut, und dann als drittes Wahlsystem fällt mir noch das ein, was jetzt in Bayern verwendet worden ist, PC-gestützte Wahl.
Die Wahlzettel-Scanner, die dann mittels eines handelsüblichen Barcode-Lesers den Auszählvorgang beschleunigen sollen. Das heißt, die Markierung findet nicht direkt sozusagen mit einem elektronischen System statt, sondern das elektronische System kommt erst nach der traditionellen Wahl zum Einsatz als Hilfe zum Auszählen.
Gut, das heißt, am 28. Oktober ist jetzt was in Karlsruhe dann? Also
am 28. Oktober geht es natürlich primär um diese Klage gegen den Einsatz der NEDAPs bei der Bundestagswahl. Es wird aber, so wie das Bundesverfassungsgericht jetzt gerade aktuell in der Pressemitteilung angekündigt hat, auch um grundsätzliche Fragen des Wahlrechts gehen. Also ob, wie ich ja schon gesagt habe, ob auch zukünftige Systeme vielleicht besondere Ansprüche erfüllen müssen. Also diese NEDAPs sind halt jetzt die aktuellen Wahlcomputer, wobei aktuell das relativ, weil die Geräte halt 20 Jahre alt sind oder so von der Technik oder sogar noch älter. Und deswegen wird das Bundesverfassungsgericht eben nicht nur konkret über diesen Typ reden, sondern wird halt generell über die Bundeswahlgeräteverordnung sprechen, die eben die Erlaubnisgrundlage für elektronische Wahlsysteme in Deutschland ist.
Also das Bundesverfassungsgericht guckt sich alles genau nochmal an, zum Beispiel auch Artikel 38 Absatz 1, Satz 1 des Grundgesetzes. Oder wie du gesagt hast, das Bundeswahlgerichtsverordnung schaut sie sich an. Also über verschiedene Gesetze wird das Ganze beraten.
Ja, also was du gerade erwähnt hast, Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz ist eben ist Teil unseres Demokratieprinzips, eben die 5 Wahlrechtsgrundsätze, die ja, glaube ich, jeder Schüler mal in der Schule auswendig vorsagen musste. Also ich glaube, ich kriege es sogar noch zusammen: frei, allgemein, gleich, geheim und unmittelbar. Und eben dieses Öffentlichkeitsprinzip erfolgt eben aus diesen Wahlrechtsgrundsätzen. Das heißt, eine Wahl muss halt nachvollziehbar sein. Und das ist eben in diesem Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz steht da so drin.
Am 28. Oktober ist eine mündliche Verhandlung. Das heißt, da werden beide Seiten nochmal gehört. Beide Seiten können sich äußern.
Genau, es wird halt dem Beschwerdeführer nochmal ein einleitendes Statement gegönnt, dass er nochmal erzählen kann, warum er eigentlich diesen Gang vor das Bundesverfassungsgericht gegangen ist. Und dann wird halt auch der Beklagte sich äußern. In dem Fall ist halt, da es gegen die Bundestagswahl geht, der aktuelle Bundestag, wo dann entweder der Vorsitzende des Wahleinspruchskommission oder auch der Leiter der Vorsitzende des Bundestages da sein werden und vielleicht noch ein Statement dazu abgeben.
Und wann ist dann endgültig mit einem Urteil zu rechnen?
Das dürfte innerhalb der ersten 3 Monate nach dieser Verhandlung stattfinden. Die Experten rechnen eigentlich damit, dass auch noch dieses Jahr stattfindet, weil nächstes Jahr ja schon wieder Bundestagswahl ist. Und sollte jetzt Karlsruhe entscheiden, dass diese Computer nicht mehr eingesetzt werden dürfen, brauchen halt auch die Kommunen, die Computer gekauft haben, mal aus irgendeiner lustigen Idee heraus, Gelegenheit, ihre Wahlen anders zu organisieren, ohne die Computer.
Okay, dann danke ich dir für das Statement. Wir machen weiter mit Musik. Thank you.
Thank you.
Sie hören Bera da auf Radio Darmstadt aus Netz und Vernetzung. Heutiges Thema ist Wahlen. Das heutige Thema, wie wir schon eben angesprochen haben, hat besondere Brisanz, weil diesen Monat vor dem Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung ansteht. Aber heute gab es auch ein Event in Darmstadt im Cast Forum.
Im Competence Center for Applied Security Technology. Das ist ein Kompetenznetzwerk, was wir hier in Darmstadt haben. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, der Sitz ist in Darmstadt. Und die machen öfters mal Symposien und Konferenzen zu Themen aus dem Bereich der IT-Security. Und da ist halt heute das Hot Topic E-Voting gewesen und Wahlgeräte.
Genau, wir müssen noch dazu sagen, das CAST Forum oder CAST generell ist ein eingetragener Verein, ist an der Uni ansässig, im Fraunhofer Institut hat die Veranstaltung heute stattgefunden. Das heißt, wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen von der Uni, von der TU Darmstadt, aus dem CAST e.V.
Ja, also wir haben recht kurzfristig von der Veranstaltung erfahren und haben uns dann auch angemeldet aus persönlichem Interesse, glaube ich, beide. Und weil wir auch dieses Thema elektronische Wahlen und Wahlmaschinen bearbeiten und das Programm-Line-Up, muss man auch sagen, was wir da im Vorfeld gesehen haben, ist halt relativ einseitig gewesen. Es geht also, eigentlich ging es, die meisten Sessions, die da waren, waren eigentlich, wie kann man E-Voting umsetzen.
Genau, übersetzen wir einfach nochmal. E-Voting geht also um elektronische Wahlen. Das heißt, Wahlsysteme, die irgendwie elektronisch gesteuert sind, also nicht nur, wie wir vorhin gesprochen haben, Wahlcomputern oder sonstigen Geräten, sondern auch hauptsächlich um E-Voting, elektronische Wahl.
Wahlen übers Internet.
Wahlen übers Internet, genau. Wenn wir da zusammenfassen, was wir heute erlebt haben, war so gewesen, dass da teils Hersteller, teils Wissenschaftler sich darüber unterhalten haben. Leute vom BSI.
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
Genau, dankeschön. Also Fachleute da gewesen sind, wenn man sich die Gästeliste anschaut, Datenschutzbeauftragter von Hessen und so weiter, Landeswahlleiter, war alles vor Ort gewesen. Das heißt, wir konnten direkt mit Leuten kommunizieren. Stimmen haben wir leider nicht anfangen können, weil es doch mehr so ein Symposium gewesen ist, mit Vorträgen und so weiter. Und die wichtige Erkenntnis, die wir heute gezogen haben von dem Tag, war gewesen, dass das Thema war E-Voting, elektronische Wahlen, und dass die ganzen Themen eigentlich um dieses Bundestagsthema, also Wahl auf Bundesebene, Landesebene, eigentlich davon abgegangen sind. Also E-Voting ging heute wirklich um elektronische Wahlen, zum Beispiel bei Betriebsratswahlen oder was man machen kann bei Vereinswahlen, wo man eigentlich als Verein selber in der Hoheit ist oder als Unternehmen zu sagen, okay, wir wollen das und das Wahlverfahren einsetzen, und damit werden jetzt einfach mal Erfahrungswerte gesammelt bei solchen Systemen, um dann eventuell doch irgendwann später wieder das auf eine größere Schiene zu überbringen. Aber so der Tenor der Veranstaltung war gewesen, okay, wir kümmern uns jetzt um E-Voting, um Wahlsysteme, die eben auf Low-Level-Basis stattfinden.
Genau, da ist auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen halt auch deutlich einfacher für Wahlanbieter, weil, wie Koffer ja eben schon gesagt hat, da die Firma dann mehr oder weniger selbst Herr des Verfahrens ist und festlegen kann, was sie da möchte.
Genau. Der Einstieg in dieses Thema war ganz, ganz gut gewählt gewesen. War zum Beispiel auch beschrieben worden, wie man elektronisch wählt heute, wie das zustande gekommen ist. Uns selber wurde die Frage gestellt, wann wohl das erste Mal elektronische Wahl oder eine Wahl stattgefunden hat. Das war so in drei Abschnitte eingeteilt. Im Prinzip hat man ja damals um 1800 die Stadtstaaten gehabt und hat dann eben sich zur Wahlversammlung getroffen, wenn man jetzt die Neuzeit von der Neuzeit mal ausgeht. Und das ging halt so bei einer Face-to-Face-Gesellschaft, weil die Leute überschaubar waren, die in Städten gewohnt haben. Später dann bei Territorialgesellschaften, nach der Französischen Revolution, den USA, den modernen Staaten, kamen die ersten Wahlen im Wahllokal auf. Und in der globalen Gesellschaft, in der wir heute leben, wo Informationen, Kommunikation, Transaktionen weltweit über das Internet stattfindet, ist halt die Tendenz mehr und mehr erkennbar zu Internetwahlen.
Ja, also die Hersteller und die Forscher, die in diesem Bereich tätig sind, wollen halt in diese Richtung gehen. Also wird halt dargestellt als ein unaufhaltsamer Prozess, der modern ist. Und deswegen muss man über Internet machen.
Genau. Zum Wahlprozess kann man kurz sagen, es gibt also eine Vorwahlphase, wo also die Grundlagen für die Wahl festgelegt werden, das allgemeine Wahlrecht und so weiter besprochen wird. Dann gibt es die Wahlphase mit den Wahlrechten, die wir vorhin genannt hatten. Und es gibt die Nachwahlphase, wo man im Prinzip dann den Ausdruck des Wählerwillens vor sich hat und so weiter. Das ist immer im Prinzip ein Kreislauf, das heißt immer wiederkehren. Vor der Wahl ist nach der letzten Wahl und so weiter.
Genau. Und dieser Einstiegsvortrag ging halt speziell auch einfach darum, über das Thema E-Voting erstmal einen kurzen Überblick zu kriegen. Also auch eben in welchen Ländern E-Voting stattgefunden hat, in welchen Ländern E-Voting weiter stattfindet. Also aber jetzt da speziell eben Wahlen über Internet beziehungsweise über irgendwelche nicht lokalen Systeme.
Ich fand zum Beispiel die Zahl interessant, die da genannt worden ist, dass in Deutschland über 30 Mal schon Wahlen, E-Voting-Wahlen im Bereich von Vereinen und Verbänden stattgefunden haben.
Genau, die aber rechtlich nur deswegen möglich waren, weil niemand Einspruch gegen die Wahl eingelegt hat. Ich glaube, das war die Begründung.
Genau, also haben halt Vereine irgendwie was ausprobiert und die Mitglieder waren damit einverstanden. Auch im Nachhinein wurde kein Wahleinspruch geleistet vom Amtsgericht. Ich glaube, bei uns Computer Freaks ist, glaube ich, bei der Debian Foundation auch irgendwie so ein E-Voting-System. Ja, ich glaube, das wird auch im Einsatz. Ist auch im Einsatz.
Ja, also die Gesellschaft für Informatik nutzt auch eben so ein Online-System für ihre Verbandswahlen. Ja, also ist halt auf Vereinsebene auch ein etwas anderes als auf einer Bundes- oder Landesebene für politische Gremien, wie wir gerade schon gesagt haben. Also eben, weil da deutlich weniger Ansprüche an so ein System gestellt werden und auch die Möglichkeiten, die man durch eine Wahlmanipulation sozusagen gewinnt, geringer sind als das, was man sozusagen, wenn man sich in sein Bundestagsmandat reinfälschen würde. Jetzt, da hat man halt etwas mehr Einfluss und etwas mehr wahrscheinlich auch persönlichen Gewinn davon, als wenn man jetzt irgendwie in irgendeinem Verein Vereinsvorsitzender wird.
Genau. Wie kann man sich so eine Wahl vorstellen? Ein aktuelles Beispiel wurde genannt, das war die Hochschulwahl in Österreich, wo es darum ging, eben Studienparlament und so weiter zu besetzen. Da hat man hat man versucht, eben diese elektronische Wahl einzuführen, um das Chaos der normalen Wahl zu beseitigen. Hier, ich kann das vergleichbar erzählen von der TU Darmstadt, wo eben auch Hochschulwahlen stattfinden. Früher hat man sich im Audimax hingesetzt, hat dann eben gewählt. Und aufgrund des Platzmangels ist das dann meistens unter der Treppe gewesen oder irgendwie so am Rande. Und dann die Leute aus dem Hörsaal rausgekommen sind, bei Hörsaalwechsel und so weiter, dann sind die da durchgelaufen. Das war also sehr, sehr viel Chaos. Und das hat man in Österreich eben auch aufgegriffen. Wobei es in Österreich ein bisschen anders aussieht. Da ist halt eben von der Gesetzgebung her das genau geregelt. Im Gesetz, auch von dem Wahlverfahren und so weiter, also vom Staat her ein bisschen vorgegeben anscheinend. Und die haben entsprechend jetzt also dann Wahllokale zusätzlich zu der normalen Papierwahl über Internet ermöglicht. Das Ganze eine Woche lang. Die Tendenz kann man auch relativ feststellen. Also wenn man E-Voting macht, dann macht man das nicht so wie bei der normalen Papierwahl, dass man das auf einen Tag begrenzt, sondern das ist eher aufgrund der, was wir gelernt haben, Ausfallsicherheit auf mehrere Tage gestützt.
Eben genau, weil ich kann halt, wenn ich einen Server im Internet betreibe, wie das glaube ich schon viele Firmen, unter anderem auch ein großer Buchversender, der irgendwie so ähnlich heißt wie ein großer Fluss in Südamerika, wenn da halt mal ich mich mit irgendwie dem Falschen anlege und der dann möchte, dass ich nicht erreichbar bin, dann ist das halt im Internet mittlerweile immer noch möglich, dass man einen sogenannten Denial of Service macht, also sozusagen die Systeme unerreichbar macht. Und das wäre halt bei einer Internetwahl das, sage ich mal, das Schlimmste, was passiert, wenn eben keiner die Wahl ablegen kann, weil der Server sozusagen, der die Wahl verwaltet, nicht erreichbar ist. Und das scheint auch, dieses Problem im Internet scheint auch noch nicht in jeder Forschungsabteilung zum Thema E-Voting durchgedrungen zu sein. Also das scheint mir eine sehr fatalistische Einstellung noch zu diesem Problem, dass die Leute meinen, das wird schon. Wir erhöhen einfach die Zeit, in der die Stimmabgabe möglich ist und dann wird schon irgendwann das mal beginnen, dass der Bürger sozusagen seine Stimme uns schickt.
Genau, was passiert in der Zeit, wo ein elektronischer Wähler wählen möchte und das System ist nicht verfügbar? Im besten Fall kriegt er einen Warnhinweis, dass das System down ist. Im schlimmsten Fall verliert er wahrscheinlich seine...
Das ist der schlimmste Fall, wenn ich halt schon sozusagen meine Wahlberechtigung abgegeben habe, aber meine Stimme nicht abgeben kann. Wäre natürlich doof, weil aufgrund der Anonymität der Wahl ist das halt schwer für den Wähler nachzuvollziehen oder beziehungsweise zu beweisen. Und ehrlich gesagt gab es da heute auf der Veranstaltung auch keine Lösung zu dem Problem, weil es ist halt bei Anonymität oder bei geheimer Stimmabgabe immer so eine Sache, entweder sie ist geheim oder nicht, und wenn sie nicht geheim ist, dann kann ich vielleicht später mal Einspruch, also dann kann ich sozusagen nochmal nachhaken, was mit meiner Stimme passiert ist. Wenn sie geheim war, habe ich keine Chance mehr. Also wenn da irgendwie ein Fehler in der Stimmeübermittlung passiert und deswegen die Stimme nicht richtig gezählt wurde, dann ist halt vorbei.
Genau. Wenn ein System E-Voting nicht verfügbar ist, hat es natürlich Ausblicke oder Auswirkungen in der Vertraulichkeit an das System. Jemand wird also nicht begeistert sein, wenn das System nicht da ist, wenn er wählen möchte, und sich halt die Frage stellen, warum ist es gerade in dem Moment nicht da? Und das nächste Mal halt sagen, oh, dem System vertraue ich nicht, ich mag das nicht, geht wieder auf das Papierwahlsystem zurück oder...
Ja, das können, also das zum einen ist natürlich das Akzeptanzproblem, wenn also der Bürger wählen soll und es geht nicht. Also es wird da wahrscheinlich schon einige geben, die sagen, ja, meine Güte, Computer geht halt nicht. Aber vielleicht werden da auch dann schon welche von der Wahl effizient abgehalten, weil sie halt keine Lust haben, sich 15 Mal drum zu kümmern. Oder halt die typischen Leute, die irgendwie dann, keine Ahnung, wenn die Wahlfrist bis Sonntagabend ist, dass die halt um 23.30 Uhr auf die Idee kommen, wir müssen jetzt noch wählen, und dann ist das System kaputt. Also das ist, glaube ich, bei jeder Wahl zu beobachten, also die über einen längeren Zeitraum geht, dass die Stimmabgabe im letzten Teil stärker ist als im ersten Teil. Oder beziehungsweise sich, wenn, dann auf den ersten, auf den letzten Teil konzentriert und in der Mitte etwas abflaut, weil einfach da weniger Druck ist, zu wählen. Also es gibt halt die Leute, die sofort wählen, sobald das Wahllokal aufgemacht wird, kann man ja auch in der, bei einer normalen Wahl sehen. Es gibt halt die, die so auf den letzten Drücker noch reingerannt kommen, und das ist bei E-Voting sehr wahrscheinlich das Gleiche. Ich habe da aber jetzt keine genauen Zahlen.
Zahlen haben wir leider nicht. Aber es ist anzunehmen, dass wenn das E-Voting-System bis 18 Uhr das Wahllokal offen hat, dass um 18 Uhr dann elektronisch durch die Software halt eben das Wahllokal geschlossen wird, egal wie noch Leute wählen möchten, weil es halt eben da einfach ist, eben so eine Zeitmarke zu setzen im Vergleich zu Wahllokalen. In einem Wahllokal wird um 18 Uhr die Tür geschlossen, und ich glaube, die Leute, die anwesend sind vor 18 Uhr, die dürfen noch ihre Stimme abgeben.
Ja, wenn der Wahlvorstand schafft, die Tür zu schließen. Also genau. Das hatten wir auch gerade jetzt im Fall von Wahlcomputern, dass die Schlange dann bis zur Tür rausgeht. Genau. Und dann wird es halt schwer.
Gut. An der TU Darmstadt wird geforscht über Wahlen und Wahlsysteme. Was haben wir mitgenommen aus der Veranstaltung, was es da Neues gibt?
Ja, also wenn eine Firma zum Beispiel eine Betriebsratwahl machen will, dann soll sie sich in Zukunft an einen Wahldiensteanbieter wenden, der von einer Bundesbehörde zertifiziert wird, dass er Wahlen anbieten darf, beziehungsweise die komplette Abwicklung einer E-Voting-Geschichte, also einer Online-Wahl.
Die Firmen, die Unternehmen oder Vereine sollen sich an so eine Institution wenden, weil sie es nicht selber hinkriegen oder... Was ist da der Vorteil?
Der Vorteil, der da eigentlich genannt wurde, war, dass eben, also einmal war halt die Grundfrage, warum Online-Wahlen? Und da war gesagt, höhere Wahlbeteiligung, weil das alles ganz einfach von zu Hause im Schlafanzug irgendwie stattfinden kann. Dann ist natürlich die Organisation viel einfacher, wenn das ein externer Dienstleister macht, also wenn ich sozusagen nur noch meine ganzen Daten rausgeben muss an ein vertrauenswürdiges Unternehmen. Und dieses dann alles für mich macht. Und natürlich das Standardargument für elektronische Wahlen, schnellere Auszählung. Also Computerausdruck, Kassenzettel.
Okay, also dieser Wahldienstanbieter wird also vom Wahlausrichter, dem wahrscheinlich Wahlvorstand, beauftragt, diese Wahl durchzuführen. Der Wahldienstanbieter wird sichere Hard- und Software, sichere in Anführungszeichen, zur Verfügung stellen. Fachkundiges Personal zur Beratung. Und für die Wahl im Namen dieses Wahlausrichters wahrscheinlich statt, also aus.
Genau, also ich wende mich halt an die Firma, irgendeiner, die sich halt von einer noch zu schaffenden Bundesbehörde oder von einer schon existierenden Bundesbehörde zertifiziert lassen hat, dass sie also irgendwie Zugangskontrolle in ihren Räumen hat und dass halt die Hardware irgendwie vor Zugriff sicher ist und dass, ich weiß nicht, die Software, die sie einsetzt, wahrscheinlich auch irgendwie nochmal gesichert ist, mehr oder weniger. Und der macht dann alles für mich. Also ich gebe dem nur irgendwie meine ganzen Mitarbeiterdaten oder so, damit er halt weiß, wer meine Mitarbeiter sind. Oder ich gebe dem meine ganzen Vereinsmitglieder als Liste und der damit weiß, wer wahlberechtigt ist. Oder ich gebe ihm mal in Zukunft das gesamte bundesdeutsche Wählerverzeichnis, damit er für mich eine Bundestagswahl durchführen kann.
Also der Wahldiensteanbieter konfiguriert das Wahlsystem, registriert die Wähler, je nach Liste, die dann eingegeben wird. Der Wahlausrichter überprüft das Ganze wahrscheinlich nochmal, dass es auch stimmt.
Ja, wahrscheinlich am Anfang. Später wird es dann irgendwann einreißen und es wird keine Prüfung mehr stattfinden. Das ist ja meistens so bei diesen einfachen Systemen, die mit Komfort werben.
Gut. Geworben wird natürlich mit Kostenersparnis durch geringeren Aufwand, höhere Sicherheit durch Evaluierung und Akkreditierung des Wahldiensteanbieters, dass man das intern alles nicht machen muss, dass man die Leute nicht abstellen muss dafür. Eingesetzte Technik, was haben wir da gehört, wie das Ganze vonstatten gehen soll?
Im Prinzip sollen diese Wahldiensteanbieter sich halt aus einem Pool von vertrauenswürdigen Firmen rekrutieren, die entsprechende Ausstattung haben, das heißt gesicherte Serverräume, irgendwie Notstromversorgung und so weiter. Also im Prinzip ähnliche Anforderungen wie auch ein normaler Webhoster.
Also du sagst, dass sogar das Netzwerk von dem Wahldienstanbieter wahrscheinlich genommen wird, also nicht das Unternehmensnetzwerk, sondern dass man sich da extern anwählt.
Ich glaube, so soll das also in Zukunft sein. Das soll so nicht nur rein Intranet sein, sondern, das waren ja die Argumente mehr oder weniger, soll wirklich bequem für den Mitarbeiter oder für das Vereinsmitglied oder für den Bundesbürger von zu Hause möglich sein, diese Wahl sozusagen seine Stimme abzugeben.
Für den einen oder anderen Laien zu Hause vom Radiohörer, die IP-Adressen spielen eine wesentliche Rolle, weil mit IP-Adressen ist man im Internet ja identifizierbar und in einem Intranet, in einem unternehmensinternen Netzwerk gibt es entweder die Möglichkeit, dass Rechner automatisch die IP-Adresse zugewiesen kriegen, aber wenn einmal zugewiesen, bleibt die IP-Adresse eigentlich immer konstant. Und dann ist man doch eher zuweisbar. Und jetzt so ein Dienstanbieter extern irgendwo sein Rechenzentrum hat und man aus einem Firmennetzwerk gesamt rausgeht, dann passiert das meistens über eine IP-Adresse, nämlich die öffentliche IP-Adresse oder einen Proxy oder irgend sowas. Und dann tauchen diese internen IP-Adressen eigentlich nicht auf. Nicht so auf, dass man die direkt sehen kann. Aber das ist, glaube ich, auch so eine Idee von diesen Wahldienstanbietern, dass er halt eben solche Informationen wie IP-Adressen und sonstiges rausfiltert, um halt eben diesen Personenbezug halt eben nicht mehr darzustellen.
Ja, das ist also eines eben dieser Hauptprobleme bei der Online-Wahl, wenn ich von zu Hause mich zu irgendeinem Anbieter, also nehmen wir dieses tolle Wort Wahldiensteanbieter, verbinde, dann bin ich ja erstmal identifizierbar. Also jeder Rechner ist im Internet über diese von Gopher schon genannte IP-Adresse halt identifizierbar. Das ist auch das, was halt eben irgendwelchen Leuten, die der Meinung sind, sie müssen sich die Musik illegal besorgen und können sie nicht kaufen, meistens das Genick bricht, dass eben ihr Name irgendwie mit dieser IP-Adresse korreliert wird durch die Staatsanwaltschaft und sie dann eine etwas teure Kostennote von einem Anwalt kriegen. Und das gleiche Problem ist halt auch bei Wahlen. Das, also erstmal, wenn ich mich zu einem Wahldienstanbieter verbinde, ist meine IP-Adresse, die irgendwie mit meinem Namen verbunden ist, sichtbar für den. Und da muss dann halt irgendwie sichergestellt werden, dass diese Information von der Stimme getrennt wird. Und das ist halt eine grundsätzliche Vertrauensfrage, ob dieser Wahldiensteanbieter vertrauenswürdig ist, dass er das sozusagen trennt und dass das auch nicht irgendwie wiederherstellbar ist. Also es könnte ja auch durchaus mal einen bösen Menschen geben, der bei diesem Wahldiensteanbieter arbeitet und der dann einfach das mitloggt oder eben diese Trennung der IP-Adresse von dem Online-Vote abschaltet.
Das Vertrauenskonzept, wie kann man Vertrauen schaffen? Gibt es gesetzliche Rahmen für sowas? Ich glaube, ich habe das heute so mitbekommen, dass es eben noch keinen gesetzlichen Rahmen gibt. Es liegt der Autonomie der Unternehmen, der Vereine, da selber eine Regelung zu schaffen. Aber ich denke mal, dass das mit diesem System, was da in der TU Darmstadt oder Kassel und in den ganzen, dass ja so eine Kooperation aufbereitet wird, die sich doch auch über dieses Thema ordentlich Gedanken gemacht haben. Ich glaube, da ist noch aufgetaucht zu diesen Dienstanbietern. Wer kontrolliert die eigentlich?
Das hatten wir ja schon erwähnt, genau, das soll eben eine Bundesbehörde irgendwie machen. Diese Bundesbehörde soll diese Diensteanbieter zertifizieren und der Bürger soll sozusagen dieser Bundesbehörde vertrauen, dass die diesen Diensteanbieter entsprechend überprüft haben und er deswegen vertrauenswürdig ist.
In der IT-Branche ist für sowas meistens die Bundesnetzagentur verantwortlich. War, glaube ich, in dem Zusammenhang auch heute erwähnt worden.
Ja, es ist noch nicht ganz, also das ist ja noch momentan ein Forschungsprojekt, wie Goffa schon erwähnt hat, Uni Kassel, TU Darmstadt. Das ist noch nicht spruchreif, allerdings ist die entsprechende Gesetzgebung schon, sagen wir mal, begonnen. Das heißt, dieses Forschungsprojekt hat sich auch für ihre von sich entwickelte Lösung bereits ein entsprechendes Gesetz entworfen, was dann wahrscheinlich über diverse Lobbygruppen verbreitet wird und dann vielleicht so kommt.
Langfristig hat man, glaube ich, angedacht, eine Struktur aufzubauen, wie es auch bei Zertifikatsdienstausstellern funktioniert. Dass man im Prinzip Vertrauensanker hat, dass man sagt, da gibt es eine Organisation, die hat die Oberhoheit, den vertraut man 100%, die ihrerseits verteilt an Trust-Centern, gibt die Informationen weiter und die gliedern sich immer weiter offen. Das ist so ein gegenseitiges Vertrauen.
Genau, und das geht dann so weit. Also das mit den Zertifikaten, was wir gerade hatten, das ist halt eines der wichtigsten Themen in der IT. Also wenn ich irgendwie eine sichere Verbindung zum Beispiel auch mit meinem Webbrowser zu meiner Bank herstellen will, um halt eine Überweisung zu tätigen und nicht will, dass da irgendwelche Leute mithören, brauche ich halt so eine Verschlüsselung. Und diese Verschlüsselung funktioniert mit diesen Zertifikaten. Und so ein Zertifikat kann sich theoretisch jeder erstellen. Das ist überhaupt kein Aufwand. Allerdings nicht jedes Zertifikat wird halt automatisch vertraut. Und dafür gibt es dann die sogenannten Zertifizierungsstellen. Und wenn man sich da ein bisschen auskennt, also man kann da in seinem eigenen Browser auch mal nachschauen, wie viele Zertifizierungsstellen da drin stehen. Und dann kann man sich auch mal fragen, wie vielen von diesen Zertifizierungsstellen man vertraut. Das ist meistens so, dass man die eigentlich gar nicht kennt. Und denen muss man aber irgendwie vertrauen, weil der Browserhersteller vertraut denen.
Da gibt es ja aktuell Änderungen. Es ist ja letzten Monat oder vor 2 Monaten der Firefox 3, ein Internetbrowser, rausgekommen mit einem neuen Update. Der hat seine ganze Einstellungen verändert, was so die Zertifikate angeht. Der warnt jetzt explizit, dass Zertifikate merkwürdig sind. Das heißt, dass man das Firefox also dem nicht vertraut und dass also der Anwender also auch nicht bitte auf ich vertraue dem schon einfach weiterklicken drückt, um eben bemerkbar zu machen, dass da dieser Vertrauensanker eben fehlt. Und die großen Banken und so weiter haben kommerzielle Produkte im Einsatz, die in diesen